Thema heute ist für mich eines der schwierigsten, eines der spannendsten, auch eines der wichtigsten Themen überhaupt. Ich finde es vor allem deshalb besonders schwierig, weil ich immer wieder einklang, wie schon gesagt worden ist, in der Vorstellung zu verschiedenen Themen zu referieren, oft an Unis, oft einmal ist es nicht so gemütlich wie da jetzt, wo man Bier trinken kann, sondern eher steif im Hörsaal. Und von allen Themen, über die ich rede, finde ich das Thema deswegen vielleicht das Schwierigste, weil es eben einerseits so ganz, ganz persönliches Thema ist. Weil man davon ausgehen kann, dass wenn eine gewisse Anzahl von Menschen beisammen sind, die Frage nach dem Leid und der Ungerechtigkeit in der Welt nicht irgendeine theoretische Frage ist oder theoretisch eine Frage, die irgendwie uns berührt, weil wir Nachrichten geschaut haben oder Zeitung gelesen haben, sondern eine Frage, die uns gerade im Tiefsten trifft und vielleicht gerade fast zerreißt und das Herz zerreißt. Und auf der anderen Seite ist es eben nicht nur eine Herzensfrage, sondern ist auch eine der schwierigsten Fragen der Philosophie. Nämlich, wenn man sagt, hey, du bist ja ein Christ, ja, und du als Christ glaubst ja, dass hinter der Welt, die wir beobachten, in der wir uns wiederfinden, ein Gott steht und du behauptest von dem, der Gott ist allmächtig und der Gott ist voller Liebe. Und dann sage ich zu dir, unmöglich. Weil, wenn der voller Liebe wäre, dann würde er die ganze Ungerechtigkeit und das ganze Leid nicht geschehen lassen wollen. Und wenn er allmächtig wäre, dann wäre er stark genug, dann hätte er sie in der Hand, das Leid und die Ungerechtigkeit zu beenden. Also sage ich zu dir, wo soll da Platz sein für so einen Gott, der allmächtig und voller Liebe ist? Und gestern Abend habe ich mit einem jungen Mann geredet, der zufällig vorbeikommen ist. Und die erste Frage, die man stellt, sagt, du, aber wenn das mit dem Gott, was ich da redet, echt sein soll, frage ich mich schon, wo ist der, wenn mein Bekannter letzte Woche beim Autounfall stirbt, 59 Jahre, 5 Kinder. Warum verhindert Gott sowas nicht? Und das hat mich besonders angesprochen, weil 59 erinnert mich an jemanden, der mit 58 Jahren gestorben ist, mein eigener Vater. Ja, ich war damals 12, meine Schwester war 10 und solche Dinge, die zerschneiden unser Leben in ein Vorher und Nachher, wo die Dinge nie wieder so sind, wie sie einmal waren. Bei mir ist das Jahr 1987, eben, wo der Papa gestorben ist. Du hast vielleicht auch so ein Datum, wo du sagst, da war die Welt nie mehr dieselbe. Vielleicht das Datum, wo sich deine Eltern getrennt haben. Oder das Datum, wo ein geliebter Mensch gestorben ist oder wo eine gewisse Diagnose in dein Leben oder ins Leben von Familien, von Freunden gekommen ist. Das heißt, das Leid betrifft uns so ganz persönlich unmittelbar und gleichzeitig ist es diese Frage, wo Philosophen Meter und Meter und Meter und Meter von Büchern drüber geschrieben haben. Die Theodizee-Frage nennt man es in der Philosophie. Und was ich heute Abend versuchen möchte, ist so über die Frage zu reden, dass sie beides nicht aus den Augen verliere. Dass nämlich manche von uns vielleicht mittendrin sind in der Leiterfahrung und auf der anderen Seite, dass vielleicht manche, vielleicht viele von uns sagen, hey, ich hätte da gerne mal eine Antwort, die intellektuell redlich ist, die aufrichtig ist, die durchdacht ist, um zu schauen, ob sie belastbar ist. Das möchte ich versuchen. Und ganz ehrlich, es gibt Erfahrungen, Situationen des Leids, da bleibt dann zunächst einmal nur die Sprache weg. Ich habe das erlebt als, ich hätte mal gesagt, junger Mensch, ich bin immer noch jung, als sehr junger Mensch, wo ich mal unterwegs war, in Frankreich ist es gewesen, und bin mit Leuten so über den Glauben ins Gespräch gekommen und eines Abends eben auch mit einem Mann, der hat Emir Kreis und der war Flüchtling und war geflohen vor dem Bürgerkrieg in seinem Heimatland in Bosnien-Herzegowina. Er war Bosniake, also muslimischer Bürger dieses Landes und hat mir dann erzählt von seinem Schicksal, wie eines Tages die Feinde gekommen sind in sein Dorf, er zwar fliehen konnte, unbewaffnet und beobachtet hat, was passiert ist, gesehen, wie die ganze Dorfbevölkerung in ein Haus getrieben wurde und dort verbrannt wurde. Er hat das beobachtet, konnte nicht eingreifen. Bei dieser Dorfbevölkerung waren dabei seine Frau und deren drei Kinder, alle unter 10 Jahren, und seine Eltern. Ich war gerade so mittendrin von der überwältigenden Liebe Gottes zu erzählen. Wo ist da der Anknüpfungspunkt? Wenn wir eben solche Situationen vor Augen haben, ganz unpackbare, herzzerreißende Situationen des Leids, so wie diese fünf Kinder, die jetzt darüber trauern, dass ihr Papa in der letzten Woche verunglückt ist, finde ich es vom Denken her mal wichtig, uns daran zu erinnern, dass diese Frage schwierig ist und schwierig bleibt, egal welche Einstellungen wir zu den großen Fragen des Lebens haben. Egal, ob wir eher zum Atheismus hin tendieren oder wir sagen, wir wissen es nicht so genau, wir sind Agnostikerinnen und Agnostiker oder wir einer gewissen Religion uns zugetan fühlen, in allen großen Weltreligionen, in allen Weltanschauungen gibt es die Frage und bleibt die Frage letztlich schwierig. Ein Beispiel aus der atheistischen Weltsicht ist sehr wortgewaltig, das ausgedrückt worden von einem ehemaligen Nachbarn von mir in Oxford, dem berühmt, vielleicht für manche berühmt-berüchtigten Biologieprofessor Richard Dawkins, der ein super Schreiber ist, ganz toll formulieren kann und der das aus seiner Perspektive als vehementer Atheist so ausdrückt. In einem Universum mit blinden physikalischen Kräften und genetischer Verdopplung und sonst nichts werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück und man wird darin weder Sinn und Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Und ich finde, er drückt es eben sehr wortgewaltig aus. Und ich denke, er hat recht. Wenn man den Atheismus, Materialismus konsequent zu Ende denkt, landet man dort, dass es eben letztlich dahinter kein Gut, kein Böse, keine Gerechtigkeit, keine Absicht gibt. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Das heißt, es bleibt natürlich auch aus atheistischer Sicht schwer, das Leid einzuordnen. Heute zu Mittag haben wir manche von uns einen Vortrag gehört über Aspekte des Buddhismus, verglichen mit Aspekten des Christentums. Auch dort war das Thema Leid natürlich wieder ein großes Thema. Im Buddhismus, im Hinduismus, alle Religionen befassen sich damit. Ich möchte vor allem darauf eingehen, auf diese Schwierigkeit, die ich schon angerissen habe. Wenn Gott allmächtig ist und wenn Gott voller Liebe ist, bitte warum in aller Welt greift er dann nicht ein und lasst es so zu? Warum schafft er eine solche Welt mit so viel Ungerechtigkeit, mit so viel Leid? Über lange Zeit war im 20. Jahrhundert die Position so, dass die führenden Religionsphilosophen, die Generationen geprägt haben, gesagt haben, es ist logisch unmöglich, dass es einen solchen Gott gibt. Logisch kann es keinen Gott geben, der voller Liebe ist und der allmächtig ist, weil sonst wird es das Leid nicht geben, in der Form, wie wir es vorfinden, diese Ungerechtigkeit. Diese Position, diese starke Form des Widerspruchs gegen die Existenz Gottes ist heute, wenn überhaupt, nur mehr eine Minderheitsposition, wird aber eigentlich in der Religionsphilosophie nicht mehr vertreten. Warum? Weil scharfe Denker und Denkerinnen, wie die Philosophinnen und Philosophen heute sind, gesagt haben, da ist ein Riesensprung drin in diesem Argument. Wenn wir sagen, es kann keinen allmächtigen und allgütigen Gott geben, sagen wir, es ist unmöglich, dass ein allmächtiges, allgütiges, allwissendes Wesen einen Grund haben könnte, bislang das Leid in diesem Maße zuzulassen. Und das ist eine Einsicht, die wir eigentlich mit unseren begrenzten Möglichkeiten nicht wirklich haben und begründen können. Das heißt, ein Wesen, das allmächtig ist, ein Wesen, das allwissend ist, ein Wesen, das das all gut ist, hat vielleicht Gründe, die uns entweder nicht einleuchten oder die wir noch gar nicht bedacht haben, vielleicht gar nicht denken können. Das hat sich durchgesetzt. Philosophisch ist es ein rigoroses Argument. Und dann kann man sagen, naja, vielleicht hat der liebe Gott ja seine Gründe. Also wir können nicht ausschließen, dass es ihn gibt. Da werden jetzt aber viele sagen, okay, das ist jetzt typisch wie im Strafprozess, im Zweifel für den Angeklagten. Ganz bewiesen haben wir es nicht, dass es keinen Gott gibt, also vielleicht gibt es einen, aber das ist noch relativ unbefriedigend. Also es ist zwar möglich, denkmöglich, aber vielleicht noch sehr unwahrscheinlich. Und die meisten, die darüber nachgedacht haben, waren damit auch nicht zufrieden, sondern haben gesagt, wenn es diesen Gott gibt, dann vielleicht hat er sich mitgeteilt und vielleicht können wir ihm auf die Spuren kommen, warum das Leid, die Ungerechtigkeit, wie wir sie vorfinden, von ihm zumindest geduldet werden. Und eine ganz wirkmächtige, einflussreiche Sichtweise geht zurück auf große Denker der Antike, unter anderem auf den Augustinus. Und die Argumentation verläuft da so. Wenn, sagen wir mal, der christliche Gott existiert, dann hat er sich in gewisser Weise gezeigt, das glauben die Christen ja, und vor allem hat er sich gezeigt als ein Gott der Liebe. Er hat durch seinen Sohn Jesus, ja, das glauben ja die Christen, gesagt, das Wichtigste auf der Welt ist die Liebe. Die Menschen sind geschaffen, dass sie einander lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Menschen sind geschaffen, dass sie Gott lieben. Du sollst Gott lieben aus ganzem Herz, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Das ist das Zentrum der menschlichen Existenz. Das ist letztlich das Tiefste, das Höchste. Dafür sind wir gemacht. Ja. Und dann haben sie darüber nachgedacht, wenn es also stimmt, also wenn es diesen christlichen Gott gibt und wirklich der Plan, das Ziel, warum es dich und mich gibt, letztlich ist, dass wir Liebende sein sollen und Geliebte sein sollen. Wir sind für die Liebe gemacht, zur Liebe gemacht. Dann kann man über das Wesen der Liebe nachdenken. Und dann fällt uns auf, Liebe, die erzwungen wird, Liebe, die nicht anders kann, Liebe, die vorprogrammiert ist, ist irgendwie, da fehlt was. Da fehlt das Element der Freiheit. Technologisch erklärt ist es so, manche von uns haben diese Obstgeräte, da gibt es eine gewisse Siri und mit der kann man sich unterhalten, ja, man könnte man umprogrammieren und man könnte zu Siri sagen, Siri, liebst du mich? Vielleicht, man kann sie sicher so programmieren, wenn man geschickt ist, dass sie sagt, du bist der Größte und der Beste, ich werde dich für immer lieben und dir die Treue halten. Oder die Alexa, ja, von einem anderen Unternehmen. Als Männer scheinbar, aber kann man sich umprogrammieren, er ist ja fluid heutzutage. Aber wir würden nicht wirklich befriedigt sein von einer solchen Liebe mit einem programmierbaren Roboter. Und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wissen wir, dass das Element der Freiheit ganz wichtig ist. Ich bin selber verheiratet und wenn ich jetzt bei meinem Hochzeitsantrag eine Pistole in der Hand gehabt hätte, ja, und sie meiner jetzigen Frau an die Schläfe gesetzt hätte, ja, ist nicht sie, ja. Das hat mich geladen. Und ich gesagt hätte, Helen, willst du meine Frau werden? Dann steige ich jetzt immer dann, selbst wenn sie mich als so psychisch labil eingeschätzt hätte, dass sie in dem Moment gesagt hätte, ja natürlich, of course, darling, sie ist Engländerin, wäre es doch kein guter Start für eine Ehe gewesen. Ja? Also eurem Lachen entnehme ich Zustimmung. Wenn jemand das anders sieht, würde ich da ganz dringend raten, schleunigst psychologische Betreuung aufzusuchen. Ja? Wir wissen es, Liebe kann nicht erzwungen werden, schon gar nicht mit vorgehaltener Pistole. So, aber was folgt daraus? Wenn jetzt wirklich das stimmt, dass Liebe freiwillig sein muss, dass man sich einem auch dagegen entscheiden können muss, und wenn es wirklich stimmt, dass die Absicht des Schöpfers, des Urhebers, des Universums, der Welt, der Menschheit, es war, Geschöpfe zu schaffen, die liebesfähig sind, die einander lieben können, die ihn lieben können, dann ist es vom Wesen der Liebe her offenbar notwendig, dass es die Freiheit gab, auch Nein zu sagen. Und zwar Nein zur Liebe, Nein zur Quelle des Lebens, Nein zur Quelle des Lichts, Nein zu allem Guten. Und wenn diese Freiheit real war, und das musste sie wohl sein, dass Liebe real sein kann, liegt der Schluss da, wenn wir uns herumblicken, dass sehr oft wir als Geschöpfe, als Menschen, uns eben nicht für die Liebe oder für das Licht oder für das Leben entscheiden, sondern für das Gegenteil von Liebe, sei es nun Gleichgültigkeit oder Hass, Dunkelheit und Tod. Und dass damit das in die Welt kommt und in der Welt bleibt. Das ist ein Gedanke, könnte man jetzt durchdenken, wie fügt sich dieses Phänomen und jenes Phänomen da hinein. Wenn das jetzt eine Vorlesungsreihe wäre, würde ich noch viel länger darüber reden, aber ihr seid mir sicher dankbar, wenn ich es jetzt nicht tue. Sondern diesen ersten Gedanken, wir sind für Liebe geschaffen und Liebe erfordert Freiheit, mal so stehen lassen und wir können dann noch drüber reden in der Diskussion. Daraus folgt so ein zweites, wo auch schon der Augustinus darauf hingewiesen hat, Gott hat das Böse und das Leid nicht erschaffen, auch den Tod nicht erschaffen, sondern diese Dinge sind sozusagen ein Nebenprodukt, ein mögliches, aber nicht notwendiges Nebenprodukt von etwas Gutem. Das heißt, Liebe erfordert Freiheit und Freiheit hat als mögliche Konsequenz das Nein zur Liebe, das Nein zum Leben, das Nein zum Leben. Aber Gott schafft nicht den Tod oder die Dunkelheit oder die Gleichgültigkeit bzw. den Hass, sondern es ist immer etwas Gutes, das verdorben wird, dass das dann in die Welt setzt, quasi. Für euch Lateiner, privatio boni heißt es, ja? Bonus, ja, ist gut, Bonus kriegen ist immer schön, ja. Also etwas Gutes, das verdorben wird. Gut, das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist folgender, ist auch seit der Antike immer wieder vorgetragen worden. Ich habe dem gegenüber gemischte Gefühle. Ja. Jetzt erkläre ich es einmal. Der Gedanke ist der, dass wir, zumindest ich, sage mal, immer wieder beobachte, dass die Menschen, die ich am meisten bewundere, nicht die Menschen sind, die immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden sind, die immer mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden sind und Zeit ihres Lebens jung und schön und erfolgreich und was weiß ich, geblieben sind, sondern sehr oft nehme ich dort menschliche Größe wahr, wo Menschen ganz schwere Leiterfahrungen gemacht haben und durchgegangen sind und ihr Charakter sich dort auf eine Art und Weise geformt hat, die mich zutiefst bewegt und beeindruckt. Ein Beispiel, das mir dazu einfällt, wäre Nelson Mandela, der so ungerecht behandelt worden ist, Jahrzehnte seines Lebens völlig ungerecht im Gefängnis war und als er dann frei wird, als er dann der erste demokratisch gewählte Präsident seines Landes Südafrika wird, nicht nach Rache schreit, sondern sich für Wahrheit und Versöhnung, Truth and Reconciliation, einsetzt. Das ist beeindruckend. Natürlich, ich habe auch Südafrika schon bereisen dürfen, es ist dort nicht alles jetzt wunderbar und wunderprächtig und auch das Erbe Nelson Mandelas ist umstritten, vor allem unter vielen jungen schwarzen Südafrikanern, die sagen, vielleicht ist er nicht weit genug gegangen, aber dennoch eine menschliche Größe wird sichtbar, wo jemand durch so Leid durchgegangen ist. Und ich, bei mir selber ist es so, ich habe hin und wieder wirklich schwere Dinge auch erlebt. Ja? Nicht so schwer wie viele andere, aber doch, für mich waren sie überwältigend, herzzerreißend. Wirklich herzzerreißend. Und ich habe schon den Eindruck rückblickend betrachtet, dass ich durch das, was in dieser Zeit passiert ist, irgendwie zu einem angenehmeren Zeitgenossen wurde. Ja? Dass irgendwie mein Herz ein bisschen weiter wurde, dass irgendwie die Empathiefähigkeit ein bisschen gestiegen ist. So erlebe ich es. Ja? Okay, das nennt sich Soul-Making Theodicy. Das heißt, unsere Seele unter Umständen kann wachsen durch das Leid, das wir erleben. Geht auf Irenaeus zurück, ja? 2. Jahrhundert. Aber Der Skeptiker in mir denkt sich gleich, pass auf, ich kann da gleich 15 oder 100 Beispiele aufzählen, wo das nicht funktioniert. Wo niemandes Seele wächst an dem Leid und der Ungerechtigkeit, die da vorgefallen ist. Also ich glaube, dass das jedenfalls nicht alles erklären kann. Ich denke aber, wenn man über Leid nachdenken, gehört es auch mit dazu zum Bild des Leides. Das war der zweite Punkt. Liebe und Freiheit der erste, Soulmate und zweiter. Zweite. Der dritte Punkt ist ein Punkt, der relativ neu ist. Ein Freund von mir entfaltet aus einer verwandten philosophischen Überlegung zur Fortpflanzungsethik. Also der Freund heißt Vincent Vitale, hat dazu publiziert. Und die Fortpflanzungsethik stammt von Derek Parfit, der war Philosoph in Oxford. Und in der Fortpflanzungsethik geht es unter anderem um folgende Frage, die der Parfit aufwirft. Inwiefern verändert sich die Beurteilung einer Handlung dadurch, dass die Person, die die Handlung beurteilt, aus der Handlung hervorgegangen ist? Also mit anderen Worten, wenn wir über den Zeugungsakt unserer Eltern nachdenken, nehmen wir ja immer damit in Kauf, dass wir gar nicht darüber nachdenken könnten, hätten sie uns nicht gezeugt. Ihr versteht es, ja? Das heißt, also vom Akt selbst hängt die Existenz des Überlegenden, der Überlegenden ab. So, jetzt manchmal ist es ja so, um das zu illustrieren, in welche Richtung das gehen kann, ist, dass man sagt, du, boah, wenn meine Mama jemand anderen geheiratet hätte oder mein Papa mit jemand anderem zusammen gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht mehr muskulöse Gene oder hätte vielleicht blaue, braune oder grüne Augen, was immer du möchtest, oder glatte Haare oder lockige Haare oder wie auch immer, ja, oder vielleicht hätte man dann mehr Geld oder wie auch immer. Ja. Solche Gedankenspiele sind den meisten nicht fremd. Irgendwann denken viele mal so drüber nach, aber natürlich wissen wir, vielleicht hätten die ganz hübsche Kinder gehabt und wäre es denen ja ganz gut gegangen, nur uns hätten sie nicht gehabt. Also uns hätte es halt dann nicht gegeben. Wir sind einfach genetisch, biologisch jedenfalls, die Kinder unserer Eltern und von niemand sonst. Und wenn man das jetzt übertragt auf den Gedanken, dass eben Gott, der als Schöpfer begriffen wird, der alles in Existenz gebracht hat und erhält, überträgt, dann gibt es aber interessante Phänomene. Einmal das Phänomen, dass in der Theodizee-Frage, der Begriff wurde geprägt von einem deutschen Philosophen Leibniz, und der hat bekannterweise gesagt, Gott hat die beste aller Welten, aller möglichen, die beste aller möglichen Welten erschaffen. Ja? Und zwar das größte Ausmaß ausbalanciert zwischen Freiheit und Liebe und Leid, so ungefähr in die Richtung geht, stark vereinfacht. Das kann man natürlich leicht aufs Korn nehmen, hat zum Beispiel der Voltaire sehr schön wunderbar gemacht in seinem Candide. Dieser Candide, der taumelt so durch die Welt von einem Ungemach ins andere, wird hingerichtet und verbrannt und überlebt es dann wieder am Scheiterhaufen und alles bei all die Familie, alle sterben. Und ein gewisser Pangloss, sein Lehrer, sagt immer, ja, aber Gott hat die beste aller Welten geschaffen und das erklärt alles. Also man kann es auch ganz so platt, war der Leibniz nicht, aber was mein Freund Vincent eben herausarbeitet, ist Folgendes. Nehmen wir mal an, unsere Welt ist nicht die beste aller möglichen Welten. Nehmen wir an, Gott hätte eine Welt schaffen können, wo unterm Strich ein bisschen mehr Glück und ein bisschen weniger Ungerechtigkeit und Leid hervorkommt. Oder vielleicht sogar viel. Und es tatsächlich noch Liebe gibt und Freiheit gibt. Nehmen wir an, es könnte eine solche Welt geben. Ist ja, kann man drüber spekulieren. Dann sagt der Vince, vielleicht hätte Gott eine solche Welt schaffen können, aber eins ist sicher, dir und mir hat er kein Unrecht getan, damit, dass er nicht eine perfektere Welt geschaffen hat, sondern diese Welt. Weil dich und mich hätte es in einer perfekteren Welt, die ganz anders ist wie die unsere, nicht gegeben. Wenn wir über unsere Identität nachdenken und wir denken dran, wie wir Identität beschreiben können, entweder über unsere Gene oder eben die, auch wie wir soziologisch und psychisch geprägt worden sind durch unser Sein in der Welt, wenn sich da alles radikal verändert, inwiefern wir noch wir werden, inwiefern du noch du wirst und ich noch ich werde in einer ganz anderen Welt, kann man eigentlich nicht greifen und beschreiben und behaupten. Das heißt, wenn wir sagen, Gott hätte eine völlig andere Welt erschaffen sollen, dann sagen wir damit auch, der Preis, dass es dich und mich und uns nicht gibt, wäre es wert gewesen. Es fing ja einen interessanten und spannenden Gedanken und den verbindet mein Freund, finde ich es auch auf sehr ansprechende Weise, mit der christlichen Offenbarung Gottes, die sagt, Gott wollte nicht nur irgendwie Menschlein haben, sondern Gott wollte dich und mich haben. Gott wollte jeden Einzelnen von uns. Und wenn er uns wollte, also wenn Gott aus welchem Grund auch immer nicht irgendwelche perfekteren Wesen haben wollte, falls es solche geben könnte, perfekter wie nie, kann es sicher geben, aber wenn Gott nicht eine völlig andere Welt wollte, sondern wenn er aus irgendwelchem Grund auch immer gesagt hat, dich will ich haben und dich will ich haben und dich will ich haben. Und das behauptet die Bibel, dass er dich und mich beim Namen kennt, bevor wir noch gezeugt wurden, bevor wir noch im Mutterleib überhaupt entstanden sind. Wenn das stimmt, also wenn dieser biblische Bericht, dieser Account stimmt, dann folgt daraus, dass wenn Gott tatsächlich uns haben wollte, dass er uns letztlich nur in dieser Welt haben konnte. Finde ich total einen spannenden Gedanken. Könnte man jetzt auch noch wieder weiter diskutieren und weiter überlegen, dazu kommen wir gleich. Das waren jetzt einfach die drei Punkte mit dem grundphilosophischen Punkt, das ist nicht auszuschließen, dass es einen Gott gibt. Jetzt habe ich drei Möglichkeiten gegeben, warum vielleicht Gott, wenn er voller Liebe ist und allmächtig ist, dennoch er Leid zulassen kann, zumindest bis jetzt. Und jetzt kann man sagen, naja, aber wenn du mittendrin stehst im Leid, also darüber nachzudenken, okay, das ist jetzt notwendig, damit es Liebe geben kann, oder da soll jetzt meine Seele dran wachsen, oder wenn es nicht Leid geben würde wie in dieser Welt, dann würde es mich nicht geben können. Das ist zwar vielleicht wahr, ich glaube, man kann es philosophisch recht gut argumentieren, aber letztlich so richtig Chicken Soup for the Soul ist es nicht. Ja? Also so richtig ein Balsam, der die Seele heilt. Was mich am tiefsten anspricht, wenn ich selber über meine eigenen Leiterfahrungen reflektiere und wenn ich, ja, darf lange schon, jetzt viele Jahre schon als Seelsorger Menschen begleiten, teilweise an sehr großem Leid begleiten, was mich da drin am meisten anspricht, ist etwas, das ganz einzigartig ist am christlichen Glauben, dass der Gott, an den ich als Christ glaube, nicht ein Gott ist, der irgendwie so oben am Sternenhimmel, in weiter Ferne am Himmel ist und manchmal so mitleidig herunterblickt auf seine Geschöpfe und sagt, tut mir leid, um der Liebe willen, um der Freiheit willen, um des Soulmakings willen, müsst ihr das jetzt halt aushalten. Sondern der Gott, an den ich glaube als Christ, hat die Kluft überbrückt und ist einer von uns geworden. Und war nicht irgendwo weit oben und hat so von oben zu uns abgeredet, sondern ist Mensch geworden, ist ein Baby geworden, in ärmste Verhältnisse geboren worden, in ein Land, das von einer Besatzungsmacht beherrscht wurde, geboren worden, und hat ganz normal als einfacher Mensch gelebt und hat sich dem ausgesetzt, was es heißt, Mensch zu sein, in einer Welt, die durch und durch geprägt ist von Ungerechtigkeit und von Leid. Durch und durch. Und es hat erlebt von Kindesbeinen an, schon als er ein Baby war, haben ihm die politischen Machthaber nach dem Leben getrachtet und seine Familie musste fliehen. Er hat wahrscheinlich das Stigma gehabt, dass seine Mutter ledig war, als er empfangen wurde. Und dann später ist er auf sehr viel Widerstand gestoßen, der politischen und der religiösen Machthaber seiner Zeit. Aber am schwersten war wahrscheinlich, als ich zunächst einmal alle die Leute, die ihm nach einer Woche zuvor zugejubelt hatten, Hosanna, Hosanna, am Palmsonntag, geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und sich die Masse so schnell und so total von ihm abgewandt hat. Und dann, was ihn aber, glaube ich, noch viel mehr getroffen hat, ist, dass seine engsten Weggefährten sich von ihm abgewandt haben. Dass seine engsten Weggefährten ihn verraten haben, einer von den 12 Ängsten. Die anderen verleugnet haben, dass sie ihn kennen. Alle waren plötzlich spurlos verschwunden. Er war ganz allein und hat diese Ungerechtigkeit, die körperlichen Schmerzen von Geißelung und Kreuzigung, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, das war gar nicht das Entscheidende. Das Allerentscheidendste kommt für mich zum Ausdruck, dass Jesus dieselbe Frage stellt, die fast jeder gläubige Mensch und vielleicht auch fast jeder ein bisschen agnostische Mensch stellt, wenn er das Leid erfährt. Nämlich, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist doch die Frage, die uns, die wir gläubig sind, aber alle, die irgendwie denken, vielleicht gibt es sowas höher, sagen, warum und wo bist du? Gerade jetzt hätte die braucht, gerade jetzt hätte ihr mal ein Wunder braucht, gerade jetzt hätte ihr mal spüren müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich finde das so genial an dieser Botschaft von Jesus, an dem, was er erlebt und getan hat, dass er selber da durchgeht und dass er Gott verlassen ist. Gott verlassen, dass er Gott nicht spürt, nicht sieht, nicht bei sich hat. Das heißt, dass der Gott, an den ich glaube, das weiß, was es bedeutet, sprachlos zu sein, erschüttert zu sein, mitten im Leid zu sein, Opfer zu sein. Aber was so cool ist daran, dass der Gott sich da an der Kreuz nageln lässt, ist, dass er sich damit nicht nur mit den Opfern solidarisiert, das tut er, er ist solidarisch mit allen, die ungerecht leiden, ausgebeutet werden, aber dass er gleichzeitig auch das allererste, das er sagt am Kreuz, ist nicht für seine Weggefährten, ist nicht für seine Familie, ist nicht an Gott gerichtet, in dem Sinn, wo bist du, sondern das allererste ist, dass er für die betet, die ihn gerade ans Kreuz genagelt haben. Und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und neben ihm stirbt der Aufständische, den man heute wahrscheinlich Terrorist nennen würde, der wendet sich in der Stunde seines Todes zu Jesus und sagt, du, Jesus, mein Leben war verpfuscht, ich habe daneben gehauen, aber hab doch Mitleid mit mir. Und Jesus hat Mitleid mit ihm. Das heißt, Jesus solidarisiert sich am Kreuz nicht nur mit den Opfern, sondern er zeigt, da gibt es einen Weg, wo es einen Neubeginn gibt, wo es Vergebung gibt, wo es die Liebe Gottes geschenkt gibt, wo man sie sich nicht verdienen muss. Das Kreuz ist deswegen so zentral für die Christen. Es ist eigentlich absurd, dass diese, ja, manche von euch haben wahrscheinlich Kreuz, wer wird schon einen elektrischen Stuhl sich umhängen? Ja? Das war ein Hinrichtungswerkzeug, das Kreuz. Aber warum? Weil ein Kreuz sich mit den Opfern eins macht, aber auch für die Täter die Möglichkeit des Neubeginns und der Vergebung schafft. Wenn es nicht als jetzt entfalten, wie wir Christen das verstehen, aber es ist so bewegend und berührend, wie Gott sich da eins macht mit uns, nicht nur als Opfern, sondern auch als Schuldigen. Und dann hört er die Geschichte nicht auf. Der Karfreitag ist ja nicht das letzte Wort, sondern das vorletzte Wort. Das letzte Wort haben wie immer die Frauen. Gott sei Dank, weil die haben herausgefunden, dass Jesus nicht mehr im Grab ist. Die waren die Ersten, die es gewusst haben. Die waren übrigens die Ersten, die es gewusst haben, dass Jesus kommt. Maria, die Ersten, die gewusst haben, dass er nicht mehr im Grab ist. Also, ohne den Bericht von Frauen, wüsste man weder, dass Gott Mensch geworden ist, noch dass er auferstanden ist. Diese Frauen gehen hin und finden das Grab leer und kommen drauf, boah, der lebt. Und zwar nicht so ein bisschen, dass er halt vielleicht noch 3 Tage durchhaltet, sondern der lebt und hat total eine neue Qualität des Lebens, wo der Tod ihn nicht mehr angreifen kann, wo der Tod überwunden ist, wo seine Körperlichkeit verwandelt ist, wo das ewige Leben bereits jetzt in der Mitte der Zeit begonnen hat. Und das ist für mich so spannend, weil das ist einerseits der Aspekt, dass wir als Christen das Leid, die Ungerechtigkeit total ernst nehmen und sagen, es ist noch viel schlimmer, als uns das gedacht haben, weil es reicht eben nicht, dass Gott nur sagt, naja, halb so wild, ich vergib euch. Gott sagt, doppelt so wild, und es hilft nichts anderes, als dass ich selber mich eins mit euch mache. Sowohl indem ihr Opfer seid, als auch euer Täter seid. Aber das allein ist auch noch nicht nur, sondern ihr habt das überwunden, den Tod und die Ungerechtigkeit und das Leid. Und wenn Christen vom ewigen Leben reden, dann reden sie nicht von einer reinen Wunschvorstellung, sondern dann reden sie von dem, was in Jesus schon begonnen hat. Dann reden sie von einem historischen Event, das es bereits begonnen hat und angebrochen ist und bereits jetzt erlebt werden kann und erfahren werden kann. Und das ist für mich so begeisternd, an dem wie ich als Christ über Leid nachdenken kann und wie ich als Christ im Leid selber leben kann und andere begleiten kann. Wenn man es mit der Fortpflanzungsethik vergleicht, ist es eben so, dass Gott Dinge machen kann, die wir Menschen nicht können. Erstens können wir Menschen so ungefähr sagen, wir hätten gerne einen anderen Menschen. Ja? Manchmal wünscht man sich vielleicht besonders ein Mädel oder besonders ein Buben, aber solange man nicht in die Eugenik geht und eingreift, kann man eigentlich nur so ungefähr in die Richtung zielen und dann schaut man, was rauskommt. Der allmächtige Gott kann offenbar mehr. Wenn der sagt, ich will die haben und die haben und die haben und die haben, kann er genau uns in die Welt bringen. Aber er kann nicht nur am Lebensanfang viel mehr tun, sondern am Lebensende. Als Eltern sind wir kausal verantwortlich dafür, dass unsere Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit Leid erfahren werden, zum Teil durstischer, vielleicht viel Leid, und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eines Tages sterben werden. Das heißt, wir sind kausal verantwortlich für den Tod unserer Kinder. Dennoch sitzt man in dem Gefängnis. Weil das Gut der Existenz uns als wertvoll erscheint, als die Wahrscheinlichkeit des Leids und die Sicherheit des Todes. Aber was kann Gott, was wir Menschen nicht können? Er kann all seinen Geschöpfen das Angebot machen und sagen, ja, Freiheit ist immer wieder missbraucht worden. Ja, die Welt ist dunkel und voller Ungerechtigkeit. Aber ich biete dir an, als Geschenk, ewiges Leben bei mir. Das Leben, das mein Sohn bereits in die Welt gebracht hat, das ich bereits vor euch demonstriert habe, das Leben, das man bereits jetzt spüren und anfangen kann, das schenke ich dir. Du musst nur dazu Ja sagen und das als Geschenk annehmen. Das heißt, Gott kann Dinge tun vor dem, dass wir in die Welt kommen und mit dem Blick darüber hinaus, über unseren Tod hinaus, Dinge, die wir Menschen nicht tun können. Ja, und letztlich lande ich als Christ, wie der Name nahelegt, immer bei Christus, bei Jesus, und bin da, wenn ich den Faden nochmal aufnehmen darf, in diesem Gespräch mit dem Emir, damals in Frankreich dort gelandet und habe einfach nach langem Schweigen gesagt, ich keine Ahnung, was ich sagen kann, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass der Gott, an den ich glaube, ein Mann, der Schmerzen wurde, einer, der mit Leiden vertraut ist, der sich damit identifiziert hat. Und ich kann dir nur anbieten, dass ich ihn bitte, dass er irgendwie dein Herz anrührt. Und ihr könnt es euch vorstellen, dem ist echt schlecht gegangen. Der hat nicht mehr wie 2 Stunden geschlafen in der Nacht. Der hat Albträume gehabt, wenn er geschlafen hat. Und er hat gesagt, ja doch, bitte für mich. Und ich habe ganz einfach betet eben so, dass dieser Jesus ihn anrührt. Am nächsten Tag war mein letzter Abend, uns wieder getroffen, Und dann sagt er, ich möchte weiterreden, weil ich habe letzte Nacht 6 Stunden geschlafen. Und da haben wir noch viel über Jesus geredet und irgendwie als Moslem hat er natürlich schon einiges gewusst und auch Respekt gehabt für Jesus, halt als Prophet. Und wir haben mehr darüber geredet, was Jesus über sich selber sagt, was er gemacht hat am Kreuz. Und er hat irgendwie gesagt, nein, ich will den Jesus kennenlernen, ja, ich will mich auf den einlassen. Und habe mit ihm, und das war erstaunlich, extrem, auch unter dem Hintergrund, dass die Leute, die seine Familie umgebracht haben, sich ziemlich sicher als Christen bezeichnet haben. Ob sie jetzt serbisch-orthodox oder kroatisch-katholisch waren, spielt keine Rolle. Jedenfalls haben wir da ein einfaches Gebet gesprochen damals. Und am nächsten Tag, das war Samstagabend, am Sonntag, wollte ich ihn noch mitnehmen in den Gottesdienst. Und haben wir ausgemacht, dass wir uns um 9 Uhr treffen. Und dann ist er nicht dahergekommen. Und im Quartier und dann haben wir gedacht, war das jetzt zu schnell oder habe ich ihn da jetzt überrumpelt und hat er vergessen oder wie auch immer. Dann kommt er nach einer halben Stunde oder so und sagt, I overslept. Und es war Sommer, es war echt bewegend. Ich habe mich hinterher noch nicht so drüber gefreut, dass sie jemand lange auf sich warten lassen. Man hat echt 9 Stunden geschlafen. Wir sind dann in den Gottesdienst und er ist dann sogar bei der Pastorenfamilie eingezogen, wo auch zwei Junkies oder so gerade auf Heroinentzug bei der Pastorenfamilie gewohnt haben. Also die waren echt recht Vollgas unterwegs, sehr bewundernswert. Und die haben sich sehr um ihn gekümmert, dass sein Asylstatus geregelt wird und so weiter. Und sind immer ganz praktisch zu einer Familie geworden. Aber warum erzähle ich gerade die Geschichte? Weil ich dort etwas erlebt habe, auf ganz krasse Weise, dass ich immer wieder ein Stück weit erleben darf. Dass Gott nämlich gebrochene Herzen heilt. Das habe ich selber erleben dürfen. Das lebe ich immer wieder. Es ist nicht immer so spektakulär, dass man einmal kurz betet und dann ist die Schlaflosigkeit weg oder dann sind die Albträume weg. Das gibt's. Das ist super, darüber freue ich mich, dafür bete ich. Ja. Aber ich möchte echt Mut machen, dass der Gott, den ich erlebt habe, der Gott, der uns in Jesus begegnet, von dem wir in der Bibel lesen, eine seiner Spezialitäten ist es, gebrochene Herzen zu heilen. Das ist einfach etwas vom Schönsten, finde ich, wenn ich das erleben darf, wie gebrochene Herzen heil werden.